embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab. Es ist ein regnerischer, etwas trüber Tag, wie es so viele gibt in diesem Frühling. Wir sind heute in Bad Schönbrunn bei Zug im Lassalhaus. Hier rufen sowohl Kirchenglocken als auch Gong zur Mittagsandacht. Es ist ein Ort von sowohl als auch, dieses Lassalhaus. Ein Ort, der auch in seiner Ästhetik Widersprüche vereint und gar nichts schweizerisch Zurückhaltendes hat. Doch beginnen wir ganz von vorne. Der Leiter des Hauses, seit einem Jahr im Amt, Toni Kurmann, heißt mich willkommen.
Herzlich willkommen bei uns im Lassalhaus Bad Schönbrunn. Das hier ist gerade ein ganz besonderer Ort beim Eintreten. Wie findet man den Haupteingang bei uns? Also es ist ohne Wegweiser. Es gibt nur einen Wegweiser, der heißt Lieferanteneingang. Also das ist nicht der Ort, sondern das hier lädt ein großes Tor. Und große Tore sind immer die Frage, bist du bereit einzutreten? Und wenn du hier stehst, siehst du die Tür nicht. Mhm. Du hast keine Ahnung, ist da wirklich eine Tür?
Genau.
Oder? Es ist eine erste Vertrauensübung. Und das ist ignatianische Spiritualität. Ignatius sagt, wenn du in diese Exerzitien gehst, brauchst du eine innere Freiheit, dass du sagen kannst, ich bin bereit, mich auf das einzulassen, was nachher kommt.
Ohne schon zu sehen, was da kommt.
Ohne zu sehen, was kommt. Vertrauen. Und das Schöne ist an diesem Weg, wie auch an Zen, Yoga, christliche Kontemplation, viele sind schon vor uns gegangen und versichern uns, es ist ein guter Weg. Es wird nicht immer einfach sein, aber gut. Aber Lila, darf ich dir noch etwas anderes zeigen? Siehst du da unseren Mammutbaum, 1860 gepflanzt worden,
wow.
Weil hier stand das Kurhaus Bad Schönbrunn, 1858 eröffnet. Also seit 1858 sind wir ein Ort, wo es um Heilung und Transformation geht. Und ich bin sehr froh, dass dieser Baum immer noch steht. Das alte Belle Epoque Hotel wurde abgerissen und dieser Bau von André Studer, 1970 eröffnet, versucht heute die Menschen zu empfangen. Also willkommen bei unserem Tor. Lila, bist du bereit mitzukommen? Treten wir ein.
Into the unknown.
Unbedingt.
Ich versichere dir, ich bin da schon oft durchgegangen.
Ja. Lass uns gehen.
Gut. Jetzt müssen wir hier stehen bleiben, Lila, weil das Tor hat uns ja die Tür nicht eröffnet. Aber was wird dir geschenkt, wenn du es wagst? Einen Blick zum Himmel, zur Unendlichkeit. Und ich finde es wunderbar, dass dieser Blick zum Himmel, die Unendlichkeit, da könnte ich mich ja verlieren. Hier siehst du einen Innenhof. Es gibt dem Himmel wie einen Rahmen. Also wenn du dich zum Himmel öffnest, dass du dich nicht verlierst, möchte das Lassalle-Haus, die ignatianische Spiritualität, die einen Rahmen schenken, dass du dich nicht verlierst, sondern sagen kannst, ach, das ist mein Rahmen, von hier aus wage ich es, weiterzugehen. Und siehst du, wie klein die Tür ist, unsere Eingangstür im Vergleich zum Tor?
Gar nichts Pompöses.
Genau. Und wenn wir ein Hotel wären, hätten wir hier eine pompöse Einfahrt gemacht, da würde schon der Kronleuchter dir entgegenleuchten. Nein, es ist die Einladung, einen persönlichen Weg zu gehen, es zu wagen, vertrauensvoll.
Wir flüchten aus dem Nieselregen, treten in das Haus ein, das eine, ich denke, Architekten würden vielleicht sagen, spannende Formsprache spricht. Es ist durch und durch gestylt, sieht aus wie kalifornische Häuser aus den 60er Jahren. Nicht ein Detail ist dem bloßen Zufall überlassen und dennoch wirkt das Haus nicht kalt oder abweisend.
Willkommen im Haus.
Dankeschön.
Wie wirkt's?
Warm, auch mit all dem Stein, warm und weit, würde ich das beschreiben.
Also ich selber bin ja auch immer noch am Entdecken des Hauses und ich finde diesen Teil des Hauses so wundersam. Schau mal, eigentlich würde hier die Treppe, 3 Meter würden genügen, funktional. Aber du hast hier die gesamte Raumbreite als Treppe organisiert. Also die größtmögliche Einladung weiterzugehen, weil dieser Raum hier stellt dir die Frage, wo bin ich überhaupt, was mache ich hier überhaupt? Und deshalb diese ganze Raumbreite als eine Treppe.
Nichts an der ganzen Architektur vom Gebäude ist zufällig. Also es ist nicht einfach nur hübsch und irgendwie noch nett, sondern...
Also Lila, hättest du erwartet, dass hier etwas einfach nett ist? Wir sind kein Belle Epoque Hotel, nicht mehr. Wenn wirklich, du siehst diese Einladung, wirklich komm weiter. Und ja, es ist eigenartig, aber es zieht weiter. Und jetzt noch etwas ganz Interessantes zum Thema nichts Zufälliges. Schau mal da drüben. Das Treppengeländer, auch vom Originaldesign André Studer, da hat mir erst vor kurzem jemand den Hinweis gegeben, wenn du einfach so hinblickst, ohne dass du lange überlegst, was ist das, siehst du 3 Kreuze.
Ja.
Hast du schon mal ein Treppengeländer in Kreuzform gesehen?
Ja, jetzt nicht so in normalen Häusern.
Ja, genau. Also hier ist es natürlich auch wieder verbunden mit der ignatianischen Spiritualität. Da draußen den Himmel sehen und dann sagen, es zieht mich weiter. Und dann ist so die Frage, kann das Christliche mir Inspiration geben? Und deshalb das Treppengeländer oder das Geländer in Form von Kreuzen weitergehen und sich inspirieren zu lassen von dieser theologischen Dimension von Jesus.
Nun ist das Lassalle-Haus aber nicht unbedingt nur für seine christliche Spiritualität bekannt.
Ja, liebe Lila, alles hat seine Zeit. Wir gehen jetzt weiter. Komm, wir gehen mal die Treppe hoch. Ja. Und ganz wichtig, Lila, wenn du hier bist, unser Haus ist im Fußmaß gebaut. Wenn du hier gehst, die Treppe ist 1/2 Fuß hoch und 1 Fuß tief. Du wirst staunen, wie wohltuend hier bei uns das Treppengehen ist.
Woher hatte der Architekt André Studer diese Inspiration oder diese Idee?
André Studer hat mit Le Corbusier zusammengearbeitet und Le Corbusier hat auch vieles im Fußmaß gebaut. Ihm war es wichtig, die menschliche Dimension durch die Architektur zu verkörpern oder anders formuliert, in uns Resonanz, in unseren menschlichen Dimensionen zu haben. Und André Studer, der Tradition von Corbusier, sagt, er möchte Raum schaffen, in dem sich die Seele des Menschen wohlfühlen kann. Warst du schon mal in einer Kaserne?
Also Militärkaserne?
Ja.
Nein.
Da hast du Glück gehabt. Wenn du in eine Kaserne gehst, die Architektur hält dich immer in Alarmbereitschaft. Da kommst du nicht zur Ruhe. Mhm. Und mit André Studer und dem Josef Stierli, dem Jesuit, die das gemeinsam gebaut haben, du darfst hier sein, zur Ruhe kommen, es zu wagen, loszulassen.
Das ist, ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt von einem Tagungsort oder einem Wellnessort oder einem Kurort auch, wie ihr seid, dass die Ästhetik das Ganze unterstützt. Und das wird oftmals irgendwie unterschätzt.
Also hier ist wirklich alles bis ins Letzte durchgestylt. Bis hin zu den Möbeln im Speisesaal. Die Ausstattung in den Zimmern ist alles André Studer. Und hier müssen wir ganz ehrlich sein, im Hintergrund seine starke Frau, die Tere Studer, sie war für das Innendesign zuständig. Sie hat alle die Möbel hier entworfen. Und das ist immer noch alles aus einem Guss.
Wow, also seit 1970?
Seit 1970. Weil hier alles im Fußmaß ist, sind natürlich bei uns auch die Türfallen 3x1 Fuß auf 90 Zentimeter. Jetzt haben wir hier aber, jetzt muss ich dir das gerade gestehen, ein großes Problem. Bei der Generalsanierung hat man nicht aufgepasst und wir haben jetzt ungefähr 8 Türen im Haus, wo die Türfalle auf Schweizer Standard 1,10 Meter ist und das hier auf dem Weg in den roten Kreis, was wir nachher machen, da hat leider der Architekt nicht gemerkt beim Generalumbau und wir müssen heute daran leiden, aber es hilft uns gleichzeitig, die Schönheit von den Fußmaßtürfallen auf 90 Zentimeter zu schätzen. Da hinten siehst du eine. Du hast jetzt gerade gesagt, wir sind eben nicht nur ein Zentrum für christliche und ignatianische Spiritualität. Darf ich dir hier den Hugo Enomi Lassalle zeigen, die Gedenktafel für ihn? Seit 1993 heißt unser Haus Lassalle-Haus. Hugo Enomi Lassalle war ein deutscher Jesuit in Japan als Missionar. Dort hat er den Abwurf der Atombombe von Hiroshima überlebt. Große humanitäre Katastrophe. In ihm eine große Bewegung ausgelöst, sich für Frieden zu engagieren und für Dialog. Er ist in die Zen-Meditation gegangen. Das hat jemand wunderschön beschrieben. Er wollte die Seele der Japaner berühren können in ihren eigenen Ausdrucksformen. Deshalb ist dieser deutsche, katholische Jesuitenmissionar in die Zen-Meditation eingestiegen. Ich zeige dir nachher gerne das Sendo.
Das ist ja oft, es ist so geschehen, nicht in der Tradition der Jesuiten, dass aus dem ich gehe mal und missioniere eine Rückmissionierung wurde vom Ort, wo sie waren, nicht?
Also Lila, was hast du für eine Vorstellung von Mission? Du kannst nie deine Meinung jemandem aufdrücken, sondern wenn es echt ist, ist es dialogisch. Lassalle hat eine ganz besondere Erfahrung machen dürfen. Sie war auch schwierig für ihn. Weißt du, die Japaner hatten gar kein Interesse an christlichen Missionaren.
Nein, niemand.
Sie, ja? Oh, niemand.
Ach so.
Komm, wir gehen in den roten Kreis.
Also ich weiß nicht, ob die Menschen auf anderen Kontinenten darauf gewartet hatten, dass jetzt da endlich jemand kommt und sie christlich missioniert.
Ja, da hast du natürlich schon recht. Das würde ich auch nie behaupten. Nur, wenn die Kulturbegegnung schon passiert, dann bin ich schon froh, dass nicht nur Massenproduktion aus dem Westen den Dialog bestimmt und dominiert. Dann bin ich schon froh, wenn es auch einen Austausch auf der Ebene von Werten und Spiritualität gibt. Unser Haus, das wirst du immer stärker erleben, versucht ja gerade nicht in die Kämpfe zu gehen von Dogmatik, oder? Du weißt, wie schnell wir im Konflikt sind mit den abrahamitischen Religionen zu Themen wie Trinität oder Jungfräulichkeit oder Göttlichkeit. Wir versuchen, die Wege nach innen, die Mystik zu verstehen, also Judentum, Kabbala, aus dem Islam, die Sufi-Tradition, dann Zen aus der buddhistischen Tradition, christlich die Kontemplation und auch die ignatianischen Exerzitien. Und da staunen die Leute, wenn sie in diese Wege gehen, wie ähnlich wir unterwegs sind. Ich finde das ein sehr schönes Bild und ich glaube, das stimmt auch für unser Haus. Wir schauen aus verschiedenen Perspektiven auf eine Landkarte und beschreiben die Wege einfach in unseren persönlichen Sprachspielen und staunen, wie sehr wir miteinander unterwegs sind. Jetzt möchte ich dir gerne das Sendo zeigen. Musst du aber die Schuhe ausziehen.
Das ist kein Problem. Weil
wir drin sind Reismatten.
Als Yogi.
Ich mache immer wieder Führungen und es ist wie mit dir auch. Wir kommen hier rein und dann sind ganze Gruppen plötzlich ganz still. Der Raum mit seiner Gestaltung bringt uns einfach in eine andere Ruhe. Das hängt sicher damit zusammen, dass hier der Boden mit diesen japanischen Tatami-Reismatten ausgelegt ist. Das absorbiert Schall, es macht uns schon mal so ruhig. Und hier gibt es für mich noch ein Wunder. André Studer baut dieses Haus 1970 im Fußmaß. 1993 wird in der Generation von Niklaus Brandschen hier diese Umgestaltung zum Sendo gemacht. Und das Wunder ist, Tatami-Matten haben Fußmaß. Also es korrespondiert. Und das ist einfach für mich so ein Wunder, dass gute Architektur so in den Dialog treten kann mit etwas, was schon viel älter ist, von der Tradition her, und später integriert wird. Wenn du hier das Sendo anschaust, die einzige große bauliche Maßnahme ist nur das Einbauen dieser Trennwand. Alles andere ist im Originaldesign.
Eben, das wurde 1970 nicht als Zen-Ort erbaut.
Nein, das kam erst 1993. 1970, als das eröffnet worden ist, war Niklaus Brandschen noch nie in Japan. Und niemand wusste, dass Niklaus Brandschen mal nach Japan gehen würde. Und ich finde das so schön, dass solche organische Entwicklungen möglich sind. Und ich glaube, wir haben ja vorher schon gesprochen, was entfaltet Wirkungsgeschichte? Also was hat eine Kraft aus sich heraus? Und ich glaube, die Ästhetik dieses Raumes und die Ästhetik vom Zen verstehen sich in der Architektur dieses Hauses schon in einer großen Tiefe und ermöglichen dann auch, dass man miteinander weitergehen kann. Die Architektur von André Studer und die alte Tradition vom Zen.
Wir sehen hier verschiedene Meditationsinstallationen, eine Meditationsmatte mit Kissen drauf. Das sind drei jeweils auf der Seite und dann hat es zwei, die sich wie so Pole gegenüber sind. Wer sitzt denn jetzt zum Beispiel hier mit dem Gong und all den Zeitmessgeräten?
Das ist etwas zufällig, was du heute siehst. Aber grundsätzlich ist es so, in dieser Anordnung im Sendo, auf der einen Seite sitzt die Zen-lehrende Person, das ist in diesem Falle unsere Zen-Lehrerin Katrin Strotz, und ihr gegenüber die Assistenz. Und das ist ein relativ kleiner Kurs, deshalb haben sie es so eingerichtet, auch dass die Ästhetik diese kleine Gruppe trägt. Es könnten hier auch 30 Leute meditieren.
Mhm, klar, aber es hat immer so dieses, dass sich zwei so gegenüber sitzen, jemand quasi vor dem Altar, wenn wir diese Sprache benutzen möchten, und jemand gegenüber.
Also grundsätzlich geht es einfach darum, dass der Raum die Gruppe trägt durch diese strikte, ich brauche jetzt das Wort, durch eine Art strikte Ordnung, damit im Meditieren auch das Loslassen möglich wird. Aber du siehst hier in der Auslegung, also in der Struktur des Bodens, wo die zen-lehrende Person sitzt und ihre Assistenz, das hat nochmals eine eigene Achse. Genau. Dass wir, also in diesem Sinne, die Raumstruktur bringt sehr viel zum Ausdruck, was dann später in der Gruppe gelebt wird. Mhm. Ich möchte aber noch etwas Architektonisches dir erzählen, weil das, was mich auch so staunen lässt, im besten Sinne des Wortes, schau mal, wie viele Fenster du an dieser Front hast, wie groß die Fensterfläche ist. Aber es ist wieder hochstrukturiert und das hat zwei starke Funktionen architektonisch. Das erste ist, du kannst nicht rausschauen. Schau mal an diese Struktur, dein Auge ist wie die Autofokuskamera von deinem Handy, du kommst nicht raus. Also mit anderen Worten, die Architektur, wie sie hier in diesem Raum ist, lädt dich ein, bei dir zu bleiben. Nicht schon wieder abzuhauen. Mhm. Ich spüre innere Spannung, ich brauche etwas Bellevue. Nein, du bleibst drin. Und dann könntest du ja sagen, ich will jetzt rausschauen, dann gehst du zum Fenster und drückst dir die Nase platt an der Fensterscheibe, dann stellst du fest, außen hat der Architekt so wie eine Art Scheuklappen gebaut. Er will nicht, dass du abhaust. Bleib da, geh deinen inneren Weg. Das Schöne ist, es hat auch umgekehrt eine starke Funktion, da sind wir wieder beim Dialogischen. Auch wenn das draußen der Haupteingang ist, wo alle Leute durchkommen, und da drüben siehst du noch einen Übergang, du kannst nicht in diesen Raum reinschauen. Die Menschen sind hierhin geschützt. Also ich finde Architektur und Ästhetik, die einen wunderschönen Lichteinfall generiert und gleichzeitig über die Funktionalität in einer hohen Ästhetik dir hilft, einen diskreten Ort zu haben, das ist wirklich einfach toll.
Hat schon mal jemand gesagt, es wirkt ein bisschen wie ein Gefängnis, Gefängnis, Gitterstäbe?
Warst du schon mal in einem Gefängnis?
Nein, doch, wahrscheinlich schon. Aber am Ort, an dem ich aufgewachsen bin, dort gibt es ein Gefängnis, das von außen mega ähnlich aussieht wie genau diese Fenster hier.
Du, das musst du mir mal zeigen. Ich bin sehr neugierig. Ich würde jetzt behaupten, das ist wirklich eine überstrukturierte, starke Fassade. Und in diesem Sinne glaube ich, hast du recht, es erinnert an so starke, disziplinierende Architekturen von einem Gefängnis, von einer Kaserne. Muss ich dir recht geben. Eine gute Freundin von mir hat mal nach einer halben Stunde gesagt, ich muss aus dem Haus raus, mir ist es zu viel. Ich habe ihr dann gesagt, du erschrickst mich, ich erschrecke über dein Urteil. Und ich bin seitdem fest am Überlegen, was das uns ermöglichen will. Und ich komme eigentlich immer mehr zur Meinung, diese Überstrukturiertheit lädt mich ein, meine persönlichen Freiräume zu entdecken. Ich bin kein Musiker, aber ich glaube, bevor jemand wirklich improvisieren kann, muss er die Grundstruktur der Musik verstanden haben. Und in diesem Sinne nehme ich die Architektur an, dass sie mich einlädt, die Grundstruktur von meiner persönlichen Existenz zu verstehen. Und nachher möchte ich aber wirklich frei sein und improvisieren dürfen. Gefängnis.
Wie viele Stunden hast denn du jetzt da schon auf dieses einem Kissen gesessen?
Ich muss gestehen, ich bin nicht so sehr in der Zen-Meditation, habe einmal eine ganze Woche meditiert. Und da ist mir etwas Wundersames passiert. Wenn du dann hier eine Woche stundenlang sitzt, du schaust nicht zur Mitte, sondern beim Zen-Meditieren orientieren sich die Meditierenden zur Wand hin. Irgendwann kommt die Sinnfrage. Wieso tue ich mir das an? Alles tut weh. Dann kommen Fantasien hoch wie Kaffee trinken, Buch lesen, spazieren gehen. Und ich war so voll in dieser negativen Dynamik und habe gedacht, ja, bin ich verrückt, mir sowas anzutun? Und dann geschah für mich etwas Wundersames. Ich brauche jetzt das Wort. Ich hoffe, dass deine Zuhörenden nicht schockiert sind. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine spirituelle Fantasie. Mhm. Weil, schau mal da vorne, sind die Personen, die diese Zen-Linie, diese Glassmann-Lassalle-Linie repräsentieren. Da siehst du den Roshi Yamada, das ist der Zen-Lehrer vom Hugo Enomi Lassalle. Dann kommt Pia Giger, sie hat zusammen mit Niklaus Brandschen dieses Zentrum positioniert. Und rechts Bernie Glassmann, US-amerikanischer Zen-Lehrer. Ich hatte den Eindruck, dass die hier vorne sind, mir wie zuflüstern, gell, ist anstrengend. Mhm. Aber es ist gut, mach weiter, wir sind den Weg auch gegangen. Halt du auch, du wirst sehen, es eröffnet dir neue Freiheiten.
So schön.
Das hat mich damals sehr berührt. Ja. Und gell, ich bin natürlich eine katholische Seele.
Und du musst dich nicht entschuldigen dafür.
Und dann hatte ich und ich hatte dann den Eindruck, eigentlich ist das Ganze ähnlich wie in meiner katholischen Tradition, die Heiligen, ja, oder? Ja, ja. Die flüssen dir manchmal auch etwas Mut zu. Ja. Aber wenn wir bei diesen vier Personen sind, was mich persönlich beeindruckt, Yamada, Buddhist, Japaner, Lassalle, deutscher, katholischer Jesuit, Pia Giger, Schweizerin, katholische, sie hat zu einer katholischen Gemeinschaft gehört. Und Bernie Glassmann ist Jude. Also ich habe in diesem Raum, in vier Personen, vier radikal unterschiedliche Formen der Sozialisierung, also von der Kultur her, wie auch von der Religionstradition. Und sie finden sich in dieser Glassmann-Lassalle-Linie. Und ich glaube, die Personen hier stehen für viele andere und helfen eben den Menschen heute, wenn ihnen alle Knochen wehtun, dass sie sagen können, ja, ich bleibe dabei, weil die vier da vorne sind den Weg auch gegangen. Dann sind wir wieder bei den mystischen Wegen.
Genau.
Und da können Menschen aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Religionstraditionen gut miteinander einstimmen.
Was ist denn sonst hast du eine Meditationspraxis?
Ich bin unterwegs in der christlichen Kontemplation. Das geht zurück auf Franz Jalic, einem ungarischstämmigen Jesuiten, der in Argentinien gewirkt hat und dann in Deutschland. Es ist in diesem Sinne dem Zen-Weg sehr ähnlich. Stillsitzen, Aufmerksamkeit beim Atem und einfach noch mit der christlichen Akzentuierung, dass ich von einem persönlichen Gottesbild ausgehe und in diesen Atem hinein das Jesus-Mantra lege. Also in diesem Sinne fühle ich mich dem Zen sehr vertraut, habe einfach, weil ich so viele Jahre unterwegs war, bin ich dabei geblieben. Franz Jalitsch hat mal gesagt, weißt du, wenn du in die Tiefe kommen willst, bohr nicht 100 Mal einen Meter, bohr besser einmal 100 Meter. Und ich war damals schon auf der 100 Meter Bohrung und habe dann gedacht, ich kann jetzt nicht noch 100 andere Bohrungen beginnen. Was mich aber mit dem Zen immer wieder auch sehr verbindet, auch du erinnerst dich noch bei unserer, als ich deine Meditation beim RefLab Festival erleben durfte, diese Stille hinter der Stille. Oder wie du es sagst, es gibt eine Stille, die nicht abhängig davon ist, ob es keine Geräusche gibt. Es gibt eine tiefe Erfahrung von Stille. Und in diesem Sinne, auch wenn ich Zen meditiere, wir haben hier im Haus eine tägliche Meditation und zweimal in der Woche bin ich bei der Zen-Meditation. Ich habe den Eindruck, genau auch da, mein christlicher Gott ist unverfügbar. Er macht nicht, was ich will, sondern ich versuche, mich ihm gegenüber, ihm gegenüber zu sein und zu sehen, was das mit mir macht. So ist es für mich auch mit der Stille, die ist auch unverfügbar. Ob ich dem jetzt Stille sage oder ob ich da drin mein jüdisch-christliches Gottesbild sehe, es ist beides mal unverfügbar und mein, mich dieser Wirklichkeit aussetzen, dialogisch verändert mich.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob das frech ist, zu sagen, die Stille ist Gott, Gott ist die Stille.
Ich kann dir das Gegenteil nicht beweisen. Es sind einfach unterschiedliche Sprachspiele. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir für das, was wir erfahren, möglichst verantwortete Sprachformen bringen. Weil was ich nicht möchte, ist, dass meine Erfahrung von Stille oder meine Erfahrung von Gott mich isoliert. Ich möchte, oder ich habe den Anspruch, auch mit meiner christlichen Prägung, dass mich das eben sozial macht, dass ich in sozialen Beziehungen das wie verifizieren kann, weil ja, ich möchte nicht einfach einsam werden in meiner Stille oder in meiner Gottesbegegnung. Ich glaube, das wirkt sich aus, indem dass ich eben beziehungsfähiger werde.
Und du möchtest auch nicht in die Höhle auf dem Berg leben gehen?
Manchmal schon, aber nicht aus Weltärger. Ich möchte den Menschen nicht den Rücken zukehren. Wenn ich mich zurückziehe in die Stille, dann hoffe ich immer, dass ich liebenswürdiger werde für die Menschen und dass ich mehr Toleranz habe für die Menschen, wie sie sind. Da muss ich sie nicht verändern. Und ich bin auch dankbar, wenn die Menschen mich nicht so sehr verändern wollen. Ich muss dir noch etwas zeigen. Ja. Hast du dieses Bild schon einmal gesehen hier im Sendo?
Also genau dieses meinst du, ja. Oder das Symbol?
Das ist ein Original von Irma Bammert. Sie hat in Zürich gelebt, an der Schienhutgasse. Und dieses Bild hängt schon immer da und ich liebe es. Du siehst, wenn du das große Bild anschaust, wir haben einen Kreis und dieser Kreis hat in diesem Sinne eine große Spannung angetönt oder eine Zerrissenheit. Und ich finde, es ist ein wunderbares Gleichnis für Wege der Stille, für das Meditieren. Also wenn ich in die Stille gehe, werde ich irgendwann realisieren, dass es in mir Widersprüchlichkeit gibt, Zerrissenheit. Und das ist der Moment, wo die meisten von uns aufspringen und sagen, ich halte das nicht aus. Und ich finde es wunderschön, dass dieses Bild dann einen goldenen Kreis zeigt, um diese erste runde Form mit der Zerrissenheit. Für mich ist das wie die Verheißung, wenn ich meditiere, dann entsteht eine Erfahrung von Ganzheit, ohne dass ich perfekt werden muss. Und jetzt kommt noch etwas Wunderschönes. Das ist ja ein goldener Ring. Es gibt ein wunderschönes Buch zur Mythologie des goldenen Rings im Kanton Uri. Das heißt Goldener Ring über Uri. Im Kanton Uri gibt es den sogenannten Alpsegen, den Betruf. Und das wird aus einer Volle gesprochen, weil Offensichtlich haben die Menschen schon immer verstanden, dass sich Schall kreisförmig ausdehnt und durch diese volle gesprochen, diese Betrufe, die Idee dahinter ist, dass alles, was in diesem Schallring ist, in diesem goldenen Ring, geschützt ist vor negativen Einflüssen. Und in diesem Sinne, meditieren ist für mich so etwas wie ein goldener Ring. Er legt sich um meine Wirklichkeit. Ich wage es, mich dann auch schutzlos dieser Wirklichkeit auszusetzen, im Vertrauen darauf, dass das irgendwo, dass alles Negative sich nicht auswirken kann.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Kirchenglocken unter anderem auch eine solche Funktion erfüllt haben sollen, dass sie wie das ganze Dorf oder die ganze Stadt quasi frei schwingen von allem, was halt nicht schon so schwingt.
Ich finde das sehr schön, deine Interpretation, danke. Eben als katholische Seele, das steht ja nirgends geschrieben, dass man bei der Eucharistiefeier, wenn unter den der ordinierte Feiernde die sogenannten Einsetzungsworte spricht, wird klassischerweise, traditionellerweise die Kirchenglocken eingeschalten. Und ich denke manchmal auch, man möchte wirklich, dass das, was als heiliges Geschehen unten auf dem Altar sich ereignet, dass es über die Glocken sich ausbreitet auf die Lebenswelt der Menschen, die unten sind. Das ist völlig archaisch. Aber du siehst auch hier in diesem Raum, damit nicht gesprochen werden muss, geht alles über akustische Signale, Klangschalen. Der Klang breitet sich kreisförmig aus. Es tut auch den Menschen, die hier meditieren, gut. Und wenn ich dir das so erzähle, weißt du, ich bin neu hier nach 18 Jahren Stadt Zürich und ich glaube, es ist wirklich ein Privileg, Orte zu haben, die so nahe liegen und trotzdem das ganze, das ganze Panorama von wohltuender Landschaft, Ästhetik der Architektur und Umgang mit Klang und Meditation hier ermöglichen. Wenn ich jetzt einen Werbeslogan machen dürfte, weißt du, dass es nur 50 Minuten braucht von Zürcher Hauptbahnhof bis hierher. Wir sind mittendrin und total weg. Und ich finde das einfach ein Geschenk.
Hat sich denn das Publikum im Laufe der letzten paar Jahre oder der, sagen wir, letzten 10 Jahre auch verändert? Also dass du merkst, es kommen viel mehr Menschen eben von Zürich oder von was weiß ich was. Weil Meditation ist super in.
Du, da kann ich dir jetzt gar nicht mit echten Zahlen und Daten argumentieren. Es ist so, dass Niklaus Brandschen mit der Zen-Meditation hier anfangs der 90er Jahre wirklich eine Innovation in die Schweiz integriert hat, in die Deutschschweiz und vor allem auch in dieser Kombination mit einem kirchlichen Bildungshaus. Ich glaube, wir werden immer mehr zu einem Ort, wo Menschen ausgebildet werden und wir werden zu einem Ort, wo Menschen so quasi Weiterbildung und Vertiefung leben. Und ich glaube, das ist gut, dass wir weiterhin dafür zur Verfügung stehen, damit diese Wechselwirkung zwischen mich selber auf diesen Erfahrungsweg begeben und was ich mit anderen teile, dass das immer wieder gut abgestimmt ist. Und ich glaube, wir versuchen das auch verantwortet zu machen. Also wir haben Lehrgänge mit Universitäten, damit wir nicht in unseren eigenen spirituellen Fantasien verlieren.
Ja, und in der Beliebigkeit auch des Marktes, gell? Also ich meine, es gibt so viele Angebote und man kann hier noch und dort noch und vielleicht noch nach Thailand und frag mich nicht wohin.
Du erlaubst mir zu schweigen, ich staune immer wieder, wofür Menschen bereit sind, Geld auszugeben.
Wofür Menschen bereit sind, Geld auszugeben? Ja, wenn man den Markt all der spirituellen Angebote anschaut, ist sehr deutlich, da ist eine große Sehnsucht da nach Echtem, nach Eigentlichem. Ja, ich bin versucht zu sagen, nach Wahrem, nach einer Erfahrung von all dem. Was uns jeweils als solches, eben als wahr oder eigentlich oder echt anspricht, ist je individuell. Und es wird längst nicht mehr von Institutionen wie den Kirchen abgedeckt. Dennoch, Orte wie etwa das Lassalle-Haus können Dinge wie Yoga und Meditation auch jenen Menschen zugänglich machen, die nicht eben einfach mal so für 4 Wochen nach Thailand chatten können oder wollen. Spiritualität ist kein Luxushobby, es soll es nicht sein und doch kann es manchmal so rüberkommen. Anyway, zurück nach Schönbrunn.
Wieder für Russen.
Ja, Frau Russe, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wir waren ja schon miteinander in der Kapelle und ich habe dir gesagt, dass die Kapelle den Scheitelpunkt der Parabel bildet, die unser Gebäude ausrichtet. Du siehst hier die beiden Schenkel der Parabel und das ist eine Öffnung in die Unendlichkeit. Also die ganze Architektur hier, also wenn du etwas mehr Zeit hast, du spürst, es ist immer diese Bewegung hin zur Unendlichkeit. Wage es dich zu entfalten. Und das Schöne ist, es ist perfekt ausgerichtet zum Lichthof, hier ist Süden, also dem Licht entgegen. Und ich finde es so schön, dass es nicht irgendwie ein Kreis ist, der sich schließt oder ein Rechteck oder eine parallele Struktur, sondern Parabel, öffne dich in die Unendlichkeit. Und du hast sicher gesehen, in der Kapelle ist ja auch dieser Jura-Kalksteinboden und in der Kapelle systematisch in den Bodenplatten Versteinerungen von Pflanzen und Tieren. Also wenn du in der Kapelle meditierst, feierst, für dich Stille hältst, hast du die Füße auf dem Fundament der Evolution. Du wächst aus der Evolution heraus, du spürst deine Verwurzelung in die Geschichte.
Mega spannend. Ich wusste nicht, dass das so viel Material quasi in diesem Boden ist, aber als wir gesessen sind, vorhin habe ich so, meine Füße waren mega lebendig.
Du hast sehr sensible Füße.
Ja, ja.
Nein, so wirklich, cool. Das ist so stark, die Symbolsprache. Du stehst auf dem Boden, auf dem Fundament der Evolution. Du wirst eingeladen, dich zu öffnen in die Unendlichkeit, zum Licht hin, Süden. Und dann hast du hoffentlich gemerkt, wenn das Süden ist und hier Norden, dass du in der Kapelle dich perfekt nach Osten ausgerichtet hast. Christlich gesehen Symbol für das neue Beginnende, der neue Tag, Auferstehung. Also diese Tempelanlage, wenn ich dem so sagen darf, hat alle wesentlichen Strukturelemente von einer sakralen Architektur berücksichtigt. Ich muss noch etwas sagen zur Kapelle. Du hast sicher gesehen, oben gibt es dieses große Fenster. Ich sage dem in der Zwischenzeit Offenbarungsfenster, weil das ist die einzige große, allgemein sichtbare Einfallsquelle vom Tageslicht. Sonst hat der Raum ja keinen Ausblick. Und die jüdisch-christliche, das heißt die abrahamitische Tradition, ist ja Offenbarung. Gott kommt uns entgegen. Und ich finde es eben spannend, dass dieses Fenster, es ist rot. Und in der christlichen Ikonografie ist rot die Farbe der dynamischen Seite Gottes. Die Geistkraft, der Heilige Geist. Und ich finde das so eine schöne Botschaft. In unserer Kapelle kommt dir dieser Gott entgegen und sagt dir, ich möchte dich dynamisch machen. Ich liebe dynamische Menschen. Ich möchte mehr als Schlaftabletten. Und hast du gesehen, wie diese roten Punkte tanzen? Also die Geistkraft Gottes ist am Tanzen und lädt uns ein, in diese Dynamik hineinzugehen.
Das ist spannend, oder? Das Dynamische, das Tanzende über das tiefe, tiefe, tiefe Fallen vielleicht in die Stille.
Ich habe dieses Haus, ich habe dir schon gesagt, ich war 1998 für 2 Monate in diesem Haus und habe das alles nicht verstanden, aber wahrgenommen. In diesem Sinne, ich mag dieses Haus schon lange und seitdem ich jetzt ein Jahr hier lebe, versuche ich es zu verstehen. Und es ist wirklich stark, wie viele Symbole uns einladen, in eine alternative, andere Dynamik hineinzugehen. Also es öffnet mich in jeder Beziehung, dieses Haus. Es lädt mich ein, in diese Dynamik hineinzugehen und einfach mindestens mich mal zu erproben. Wie ist es, wenn ich dynamisch bin? Wie ist es, wenn ich verwurzelt bin? Wie ist es, wenn ich mich öffne zum Licht hin? Es ist eine Einladung. Und jeder hat seine Zeiten, wo er sich darauf einlassen kann oder nicht. Darum ist es gut, dass die Menschen immer wieder zu uns kommen.
Sehr schön. Danke vielmals. Toni Kurmann war das, der Leiter des La Salle Hauses.
Ich hoffe, ich kann euch bald Konkreteres mitteilen, doch möchte hier schon mal so viel verraten. Holy Embodied und das LaSalle House sind dabei, eine Kollaboration zu erarbeiten. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden. Bis es soweit ist, genießt den Sommer, merci vielmals fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen. RevLab.